Guten Abend allerseits. Ich hoffe, Sie sind jetzt alle gesättigt vom Abendessen und trotzdem noch wach genug für den nächsten Vortrag. Martina Kessler wird uns etwas über das Thema E-Voting erzählen unter dem durchaus spannenden Titel Eine Betrachtung aus digital-ethischer Perspektive. Viel Spaß.
Ja, danke schön. Herzlich willkommen. Wer von euch hat hier denn heute oder gestern gewählt? Wer hätte das lieber elektronisch getan? Okay, ja, wir werden sehen. Ja, ich bin Martina Kessler und stehe heute tatsächlich zum ersten Mal auf einer so großen Bühne vor euch. Aber mit dem Thema E-Voting bin ich schon 2014 zum ersten Mal in Berührung gekommen. Mit meinem Bachelor in Medien- und Kommunikationswissenschaften von der Uni Zürich und meinem Master in Design von der ZHDK im Rucksack zog ich nach Berlin. Ich lebte dort als Auslandsschweizerin und arbeitete in einem Trendforschungslab. Tag ein, Tag aus hatte ich es mit den besten, coolsten, genialsten Tech-Innovationen zu tun. Und ich war erst ein bisschen überrascht, ja sogar enttäuscht, dass ich 2014 als Zürcherin, die im Ausland lebte, nicht online wählen oder abstimmen konnte. Natürlich wollte ich herausfinden, wieso das so ist, dass ich nur per Brief oder an der Urne wählen kann. Und ich habe angefangen, mich mit dem Thema E-Voting auseinanderzusetzen. Und auf einmal war ich nicht mehr enttäuscht, sondern eigentlich ziemlich erleichtert, dass der elektronische Kanal bisher dem Schweizer Stimmvolk nicht regulär zur Verfügung steht. Ich stieß auf den Wahlcomputer-Hack des Chaos Computer Clubs in Deutschland. Zusammen mit der niederländischen Kampagne Wir vertrauen Wahlcomputern nicht hatte der CCC die Wahlcomputer, die 2005 bei der Bundestagswahl benutzt wurden, auf Schwachstellen untersucht und welche gefunden. Gegen die Wahlcomputer wurde später eine Wahlprüfungsbeschwerde eingereicht, aber dazu auch später nochmal mehr. Mir wurde klar, dass elektronische Wahlsysteme aus demokratischer und technischer Perspektive höchst problematisch sind. Ja, selbst Microsoft sagt, Sicherheit kann keinen perfekten Sicherheitszustand erreichen. Eigentlich schon Argument genug, dass die Digitalisierung von Wahlen und Abstimmungen durch E-Voting keine schlechte Idee ist. 2014 war auch nur ein Jahr nach den Snowden-Enthüllungen. Damals war das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für Risiken digitaler Systeme verhältnismäßig groß. Vor allem, dass digitale Systeme prädestiniert sind für die Massenüberwachung. Es lag auf der Hand, dass Wahlsoftware und Wahlgeheimnis grundsätzlich in einem Konflikt miteinander stehen. 2019 wurde dann die Volksinitiative für eine sichere und vertrauenswürdige Demokratie, E-Voting-Moratorium, lanciert. Die Volksinitiative kam nicht zustande, die Unterschriftensammlung musste wegen der Covid-19-Pandemie gestoppt werden. Zu ihrer Zeit wurden auch die Diskussionen auf Twitter teilweise sehr hitzig. Für E-Voting sprach vor allem die Auslandschweizer Organisation ASO. Sie sieht im E-Voting die Lösung, für viele AuslandschweizerInnen überhaupt an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen zu können. Einige erhalten die Unterlagen per Post erst so spät, dass eine pünktliche Rücksendung überhaupt nicht mehr möglich ist. Diese Perspektive kannte ich als Auslandschweizerin einigermaßen gut. Doch ich stieß auch auf eine andere Menschengruppe, die für E-Voting war. Und zwar die Stimmberechtigten mit einer Sehbehinderung. Menschen mit einer starken Sehbehinderung können aktuell nicht autonom abstimmen und wählen. Sie brauchen Unterstützung von Drittpersonen zum Ausfüllen der Unterlagen. Und das ist ein Verstoß gegen das Wahlgeheimnis. Die Frage E-Voting, ja oder nein, wurde für mich zu mehr als zu einer Frage der Sicherheit. Sie wurde zu einer digital-ethischen Fragestellung. Wieder zurück in der Schweiz habe ich mich dieser Fragestellung dann letztes Jahr im Rahmen meines CAS in Digital Ethics an der HWZ zugewandt. Das Vorgehen und die Resultate stelle ich jetzt dann gleich vor. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen kleinen Disclaimer machen. Aktuell arbeite ich im Bereich der digitalen Transformation bei einer kantonalen Verwaltung. Hier stehe ich heute jedoch als Privatperson vor euch und nicht als Vertreterin meiner Arbeitgeberin. Für die digitalethische Betrachtung habe ich das Schema zur ethischen Entscheidungsfindung von Barbara Bleisch, Christoph Baumberger und Markus Huppenhauer angewandt. Das Schema hat 5 Schritte. Sie helfen uns dabei, eine Entscheidung eben nicht aufgrund persönlicher Meinungen zu treffen, sondern aufgrund rational nachvollziehbarer Überlegungen. Im ersten Schritt wird der Ist-Zustand analysiert. Das hilft, den Gesamtkontext zu verstehen und dann eben eine legitime, faire Entscheidung treffen zu können. Zunächst beschäftigt man sich mit den harten Fakten. Und hier werde ich eine kurze Auswahl des heutigen Standes des E-Votings in der Schweiz wiedergeben. Die elektronische Stimmabgabe in der Schweiz befindet sich seit 2004 in einer Versuchsphase. Tatsächlich ist es so, dass das Projekt Votelektronik des Bundesrates schon 2002 startete. 2004 fanden dann die ersten Versuche in Genf statt. Seither haben über 300 Versuche in 14 verschiedenen Kantonen stattgefunden. 2018 war es dann soweit. Der Bundesrat beschloss, dass E-Voting als dritter offizieller Stimmkanal eingeführt werden soll, neben der Urnenwahl und der Briefwahl. Mitte März 2019 war dann die Lancierung der Volksinitiative für ein E-Voting-Moratorium. Nur wenige Tage später wurden schwerwiegende Sicherheitsmängel beim E-Voting-System der Schweizerischen Post publik. Sicherheitsforschende hatten bei einem öffentlichen Intrusion-Test des Quellcodes die Mängel gefunden. Sie waren so schwerwiegend, dass das System für die Abstimmungen im Mai 2019 nicht mehr eingesetzt werden konnte. Und im Juni 2019 entschied dann der Bundesrat, die Überführung in den Regelbetrieb zu stoppen. Auch die Parteien äußerten zu diesem Zeitpunkt ihre Bedenken, dass sie den ordentlichen Betrieb als zu verfrüht erachteten. Der Bundesrat beauftragte dann die Bundeskanzlei, den E-Voting-Betrieb nochmals, die Neuausrichtung des Versuchsbetriebs. Im März 2020 wurde dann eben auch die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative gestoppt. Und seither wurde sie auch nicht mehr neu lanciert, weil politische Zwischenziele erreicht worden waren. 2023 kündigte man dann jedoch an, eine Neulancierung der Volksinitiative zu prüfen. Wieso 2023? Dann hatte der Bundesrat wieder E-Voting-Versuche bewilligt. Aktuell, 2023 bis 2025, sind Versuchsbetriebe in den Kantonen Basel-Stadt, Thurgau und St. Gallen erlaubt. 2024 bis 2026 finden dann Versuche im Kanton Graubünden statt. Und wie man in den Medien lesen kann, sind auch die Kantone Genf, Luzern und Bern dabei und planen neue Versuchsbetriebe. Aktuell ist nur ein einziges E-Voting-System vom Bund bewilligt, das der Schweizerischen Post. Damit der Bund ein System bewilligt, muss das System sogenannt vollständig verifizierbar sein. Die vollständige Verifizierbarkeit bedeutet, dass das System einerseits individuell verifizierbar ist, das heißt, ich als stimmende Person kann nachvollziehen, ob meine Stimme wie gewollt registriert worden ist, und universell verifizierbar. Die Wahlkommission kann technische und menschliche Fehler nachvollziehen. Um die vollständige Verifizierbarkeit zu erreichen und gleichzeitig das Stimmgeheimnis zu wahren, ist ein hochkomplexes System notwendig. Wie das die Post löst, gehen wir gleich darauf ein. Aktuell ist es so, dass die Stimmenden die physischen Unterlagen nach wie vor per Post erhalten. Sie loggen sich dann auf dem Browser ihres Computers oder Handys auf dem kantonalen Stimmportal ein. Für die Sicherheit des Endgeräts sind die Stimmenden selbst verantwortlich. Für den Stimmvorgang selbst müssen dann an 4 verschiedenen Stellen Codes eingegeben oder abgeglichen werden. Bei der Initialisierung, nach dem Erfassen der Stimmen, zur Bestätigung sowie zur Finalisierung. Danach wird die Stimme Ende zu Ende verschlüsselt in die elektronische Urne übermittelt. Die Stimmen werden mit kryptografischen Verfahren gemischt, Dabei wird der Bezug vom Stimmrechtsausweis von der Stimme getrennt. Erst dann werden die Stimmen für die Auszahlung wieder entschlüsselt. Diese Entschlüsselung ist nur mit mehreren Schlüsseln möglich, die auf mehrere Personen verteilt sind. Bei der Auszählung kommen dann sogenannte Kontrollkomponenten zum Einsatz. Mehrere Computer mit unterschiedlicher Software sie dienen der vollständigen Verifizierbarkeit. Mit Hilfe der Verifikationssoftware kann die Wahlkommission feststellen, wenn Kontrollkomponenten Stimmen falsch verarbeitet haben. Ein ziemlich komplexes System mit sehr, sehr viel Software involviert. Als nächstes wird in der Ist-Analyse das Recht analysiert. Das Recht spiegelt Normen und Moralvorstellungen einer Gesellschaft wider. Doch geltende Gesetze oder die Befolgung geltender Gesetze bedeutet nicht automatisch, dass man sich moralisch verhält und moralisch handelt. Es gibt Gesetze, die diskriminierend sind, wie beispielsweise der Ausschluss von Frauen von Wahlen und Abstimmungen in der Schweiz. Deswegen soll die ethische Entscheidungsfindung auch immer das geltende Recht hinterfragen. Die wichtigsten Rechtsgrundlagen im Kontext von E-Voting werde ich nun kurz aufzählen. Die Bundesverfassung verpflichtet den Staat, den Bürgerinnen die Teilnahme an Abstimmungen zu ermöglichen. Dabei muss sichergestellt werden, dass die abgegebenen Stimmen nicht verfälscht werden. Das Bundesgesetz über die politischen Rechte schützt das Stimmgeheimnis. Stand heute ist die elektronische Stimmabgabe, wie gesagt, ausschließlich im Versuchsbetrieb legal. Geregelt werden die Rahmenbedingungen für diese Versuche in drei ausführlichen Rechtsgrundlagen. Die Forderung der AuslandschweizerInnen nach E-Voting gründet ebenfalls auf einer gesetzlichen Grundlage, dem Auslandschweizer Gesetz, ASG. Dieses besagt, dass der Bundesrat E-Voting-Versuche zu fördern hat. Für Menschen mit Behinderung fehlt eine explizite Rechtsgrundlage bezüglich der elektronischen Stimmabgabe wie im ASG. Das Behindertengleichstellungsgesetz hat zwar zum Ziel, die autonome Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern, es hat jedoch keinen Fokus auf die Ausübung der politischen Rechte. Die Bundesverfassung verbietet jedoch die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Im nächsten Schritt geht es darum, die Stakeholder zu identifizieren mit ihren jeweiligen Interessen. Denn eine ethische Entscheidungsfindung braucht es nur dann, wenn durch eine Entscheidung auch die Interessen der verschiedenen Gruppen tangiert werden und nicht berücksichtigt werden können. In diesem Falle sind die spannendsten oder wichtigsten Stakeholder die staatlichen Behörden, die für eine starke Demokratie und deren Modernisierung stehen, die Stimmberechtigten mit Sehbehinderung, denen es um Autonomie, Stimmgeheimnis und die Menschenwürde geht, die Stimmberechtigten im Ausland, die ihre politischen Rechte ausüben möchten, die Anbieterinnen von E-Voting-Systemen, die darin natürlich vor allem auch ein Geschäftsmodell der Zukunft sehen, die Stimmbevölkerung, die Cybersecurity-Community und die Zivilgesellschaft, denen es um die Sicherheit, die Vertrauenswürdigkeit, den Schutz der Bürger, Grund- und Menschenrechte geht. Und dann noch die politischen Parteien, denen es immer um die Mobilisierung zur Abstimmung geht und das Initiativkomitee für das E-Voting-Moratorium. Auch sie stehen für den Schutz der Demokratie und des Vertrauens in die Resultate. Da diese Stakeholder nicht alle selbstständig im Diskurs auftreten, geht es nun darum, Vertreterinnen ausfindig zu machen, die ihre Interessen vertreten. So haben wir einerseits die Bundeskanzlei, den Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband, die Auslandschweizer Organisation, die Schweizerische Post als Anbieterin der einzigen verbleibenden E-Voting-Lösung und die Digitale Gesellschaft Schweiz. Die politischen Parteien und das Initiativkomitee werden nicht gesondert betrachtet. Ihre Interessen werden mehrheitlich von anderen Vertreterinnen abgedeckt. Die Bedürfnisse der Stakeholder werden auch durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen beeinflusst. Diesen Kontext gilt es im letzten Teil der Ist-Analyse auszuloten. Ja, das verbindende Identitätsmerkmal der Schweiz sind nicht die Kühe, der Käse, die Schoki oder die Uhren. Nein, es ist die direkte Demokratie. Die gilt als das Fundament der politischen Stabilität der Schweiz und auch des Wohlstandes. Die funktionierende Demokratie, ein Grundwert und eines der höchsten Güter des Landes, das es deswegen besonders zu schützen gilt. Mit der direkten Demokratie geht auch die politische Teilhabe einher. Doch gerade diesbezüglich hat die Schweiz ein Inklusionsdefizit. Menschen mit Behinderungen haben mangelhafte Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben in der Schweiz. Wir leben in Zeiten der hybriden Kriegsführung. Das Risiko von Cyberangriffen wächst auch für die Schweiz. Gerade durch den Ukraine-Krieg sind immer mehr Angriffe privater, aber auch staatlicher Akteure auf kritische Infrastrukturen zu verzeichnen. Ein E-Voting-System ist eine solche kritische Infrastruktur. Aber gemäß den Einschätzungen des Nachrichtendienstes des Bundes geht ein noch höheres Risiko im Cyberraum von Desinformationskampagnen aus. Tatsächlich ist es so, dass Desinformation zunehmend das Vertrauen in die Demokratie und die staatlichen Institutionen bedroht. Es geht hier nicht darum, dass durch gezielte Fehlinformationen Meinungen beeinflusst werden. Es geht darum, dass die Menschen nicht mehr an die Resultate und die Legitimität von Wahlen und Abstimmungen glauben. Noch ist in der Schweiz Desinformation kein sehr großes Problem. Doch Studien zeigen, dass seit der Pandemie Desinformation auch von der Bevölkerung als eine ernstzunehmende Bedrohung oder als ein ernstzunehmendes Problem wahrgenommen wird. Diesbezüglich möchte ich das Narrativ des Wahlbetrugs hervorheben. Mit der verfehlten Wiederwahl Trumps 2020 hat es sich verbreitet und tauchte während der Pandemie auch vereinzelt in der Schweiz auf. Schon vor der Abstimmung zum Covid-Gesetz wurden Zweifel an den Abstimmungsergebnissen verbreitet. Die GegnerInnen des Covid-Gesetzes forderten deshalb zur Urnenwahl auf. Sie witterten Manipulationen bei der Briefwahl. Das Narrativ des Wahlbetrugs tauchte jedoch schon 2017 in der Schweiz auf. Damals schon im Zusammenhang mit E-Voting. Die SVP titelte in ihrer Medienmitteilung zur Überführung des E-Votings in den Regelbetrieb. Es ist davon auszugehen, dass das Narrativ des Wahlbetrugs im Zusammenhang mit E-Voting auch künftig wieder aufgegriffen werden wird. Selbst die Bundeskanzlei rechnet in ihrer Risikoanalyse zum E-Voting damit. Ja, und wie es aussieht, stehen die Sterne wohl eher günstig für Desinformation und Verschwörungsmythen. Wir wissen noch nicht, was genau die Folgen sein werden, dass Meta die Zusammenarbeit mit externen Faktenprüfern auf den US-Plattformen gekündigt hat. Doch nach dem, was mit Twitter passiert ist, ist es wahrscheinlich, dass Desinformation und Verschwörungsmythen davon profitieren werden. Wie eingangs erzählt, wurden 2005 bei der deutschen Bundestagswahl Wahlcomputer eingesetzt. Daraufhin wurde eine Wahlprüfungsbeschwerde beim Verfassungsgericht eingereicht, die zum Schluss kam, dass der Einsatz der Wahlcomputer verfassungswidrig war. Die Begründung: Wahlcomputer verstoßen gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit. Ich zitiere: Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl gebietet, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl öffentlich überprüfbar sind. Der Wähler selbst muss ohne nähere computertechnische Kenntnisse nachvollziehen können, ob seine abgegebene Stimme unverfälscht erfasst wird. Das Bundesverfassungsgericht ergänzte: Auch eine umfangreiche Gesamtheit sonstiger technischer und organisatorischer Sicherungsmaßnahmen ist allein nicht geeignet, fehlende Kontrollierbarkeit zu kompensieren. Jede Wählerin muss die Wahl und die technischen Verfahren dahinter verstehen können. Dieses Verständnis ist die Grundlage, um einer Wahl und ihrem Ergebnis zu vertrauen und dass das Ergebnis als legitim akzeptiert wird. Und hier schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Narrativ des Wahlbetrugs. Die fehlende Transparenz und Nachvollziehbarkeit machen Ergebnisse von elektronischen Abstimmungen und Wahlen angreifbar. Vor diesem Gesamtkontext gilt es im zweiten Schritt nun, die moralische Frage zu benennen. Was soll getan werden? Die strittige Frage klingt einigermaßen simpel. Soll E-Voting als offizieller Stimmkanal eingeführt werden? Doch die Beantwortung ist eine folgenträchtige Entscheidung. Denn sie tangiert die Stakeholder und die Interessen der Stakeholder und ihrer Vertreterinnen. Wobei sich die Pro- und Kontraseiten bezüglich ihrer Interessen grundsätzlich eigentlich kaum widersprechen. Der Konflikt geht primär aus der gegenseitigen Bewertung des E-Votings als legitimes Mittel zur Erreichung ihrer Interessen hervor. Doch auf einen Stakeholder möchte ich hier gesondert eingehen. Die Interessen der Schweizerischen Post sind eigentlich kommerzieller Natur und ökonomische Gesichtspunkte sind sogenannt außermoralisch. Gemäß Bleichert als gilt es, sie auszuschließen. Da die Post selber jedoch moralisch für E-Voting argumentiert, werden ihre Argumente ebenfalls in die Betrachtung mit eingezogen. Im dritten Schritt werden die Pro- und Kontra-Argumente aufbereitet. Die beiden Positionen werden mit Argumenten gestärkt, die sie selbst vielleicht gar nicht genannt haben. Das Ziel ist es, möglichst starke Positionen zu haben, um dann eine unparteiische Entscheidung zu treffen. Die hier aufgeführten Argumente stammen alle aus öffentlichen Quellen. Pro E-Voting argumentieren vier Vertreterinnen. Einerseits die Bundeskanzlei, die die Interessen fast aller Stakeholder, Pro-Stakeholder vertritt, der SBV, die ASO und die Post. Das Argument Pro 1 besagt, dass E-Voting die Autonomie stimmberechtigter Menschen mit Behinderung fördert und deswegen eingeführt werden soll. Das Pro-Argument 2 argumentiert, dass dank E-Voting Stimmberechtigte mit einer Behinderung ihre politischen Rechte besser ausüben können. Pro 3 argumentiert wie Pro 2, jedoch mit dem Fokus auf die Stimmberechtigten im Ausland. E-Voting ermöglicht den Auslandschweizerinnen die Ausübung ihrer politischen Rechte. Das Argument Pro 4 hat mehrere Subargumente. Sie zielen alle darauf ab, dass dank E-Voting demokratische Prozesse von den Chancen der Digitalisierung profitieren. Davon profitiert wiederum die Gesellschaft. Pro 5 sagt, dass durch E-Voting die Beteiligung an Abstimmungen und Wahlen erhöht wird. Und zu guter Letzt Pro 6, das Argument, dass E-Voting für Menschen mit Sehbehinderung erst ermöglicht, das Stimmgeheimnis zu wahren. Als die aktivste Vertreterin der Zivilgesellschaft im öffentlichen Diskurs argumentiert die digitale Gesellschaft sehr breit. Die DigiGES deckt mehr oder weniger die wichtigsten Argumente der Kontraseite ab. Die Stellungnahme der digitalen Gesellschaft zur Neuausrichtung des Versuchsbetriebs der elektronischen Stimmabgabe vom 20. August war eine besonders hilfreiche Quelle. Und ich empfehle euch, diese im Original zu lesen. Denn ich kann hier nur auf eine kleine Auswahl der Argumente eingehen. Das erste Argument gegen die Einführung von E-Voting sieht das Stimmgeheimnis durch E-Voting bedroht. Kontra 2 operiert mit der Prämisse, dass E-Voting nicht direkt demokratisch legitimiert ist und deswegen nicht eingeführt werden soll. Kontra 3 weist auf die Risiken der Digitalisierung für die direkte Demokratie hin. Kontra 4 und 5 kann ich leider aus Zeitgründen nicht weiter ausführen. Die gesammelten Argumente werden dann im vierten Schritt nach ihrer Gültigkeit und Schlüssigkeit bewertet. Sind die Argumente logisch korrekt? Und sind die Prämissen wahr oder zumindest gut begründet? Die Argumente werden auch gewichtet. Denn jene Argumente, die fundamentale Rechte oder Güter betreffen, sind wichtiger als andere. Dem Argument des Autonomiegewinns liegt die Wahrung der Menschenwürde zugrunde. E-Voting verspricht Menschen mit einer Sehbehinderung ein würdevolleres Leben. Das Argument ist gültig und schlüssig, unter der Voraussetzung, dass E-Voting-Systeme barrierefrei sind. Die Menschenwürde ist ein sehr hohes Gut, deshalb ist dieses Argument zu gewichten. E-Voting ermöglicht Menschen mit einer Sehbehinderung die Ausübung ihrer politischen Rechte ohne Einschränkung. Das Argument ist gültig und ebenfalls unter der Voraussetzung der Barrierefreiheit schlüssig. Auch dieses Argument fußt auf der Menschenwürde sowie den Grund- und Menschenrechten und ist ebenfalls zu gewichten. Weil mit E-Voting der Rückversand der Wahlunterlagen wegfällt, können Stimmberechtigte im Ausland ihre politischen Rechte ausüben. Dieses Argument beruht jedoch auf der Prämisse, dass E-Voting alle logistischen Herausforderungen aus der Welt schafft. Es gibt jedoch empirische Evidenz, dass dies nicht der Fall ist. Es gibt Auslandschweizerinnen, die Unterlagen sogar erst nach dem Abstimmungstermin bekommen. Die werden mit E-Voting nicht profitieren können. Eine Erhebung im Auftrag des Bundesrats zeigte auch, dass die meisten im Ausland lebenden Stimmberechtigten ihre Unterlagen rechtzeitig bekommen. Dies gilt insbesondere für die 2/3, die innerhalb Europas leben. Das Argument ist gültig, aber nur teilweise schlüssig. Dennoch wird es gewichtet, weil wieder ein Grundrecht davon betroffen ist. Die Post argumentiert, dass die Stimmberechtigten mit E-Voting auch beim Abstimmen die Vorteile der Digitalisierung nutzen können, so wie sie es beim Shopping oder beim Online-Payment tun. Das ist ein Analogieschluss. Die Digitalisierung bringt Vorteile beim Online-Shopping und Zahlungsverkehr, dann wird sie auch beim Online-Voting helfen. Doch dieser Analogieschluss und das Argument sind schwach. Denn die Anforderungen an Online-Zahlungsverkehr und E-Voting unterscheiden sich grundsätzlich. Bei der Bezahlung muss jederzeit und immer nachvollziehbar sein, wer wann wie viel gezahlt hat. Beim E-Voting muss genau das verhindert werden, um das Stimmgeheimnis zu wahren. Ein weiteres Argument pro E-Voting ist, dass E-Voting den erwünschten Nebeneffekt habe, dass sich die Menschen im Alltag digitale Kompetenzen aneignen können. Aus ethischer Sicht ist dieses Argument heftig zu kritisieren. Die digitalen Kompetenzen der Bevölkerung fördern zu wollen, ist zwar wünschenswert, aber E-Voting ist keinesfalls ein adäquates Mittel, um das zu tun. Die Post argumentiert moralisch für die Einführung von E-Voting, doch beide Argumente werfen aus ethischer Sicht Fragen auf. Ist es moralisch, die direkte Demokratie mit Shopping gleichzusetzen? Ist es ethisch zu behaupten, dass die Hälfte der Bevölkerung mangelnde digitale Kompetenzen hat, um sie dann an der Demokratie üben zu lassen? Das Chancenargument wirkt tatsächlich eher wie ein Werbespruch. Der vermeintliche Nutzen für die Demokratie und die Bevölkerung wird vorgeschoben. Es wird immer wieder behauptet, dass E-Voting die Stimmbeteiligung erhöhen. Empirische Evidenz spricht jedoch dagegen. Daten aus den Versuchsbetrieben zeigen, sowohl in Zürich als auch in Genf waren keinerlei Effekte auf die Stimmbeteiligung zu messen. Nicht einmal bei den Stimmenden unter 25 Jahren. Das Argument um die Wahrung des Stimmgeheimnisses bietet das komplizierteste Konfliktfeld. Für die Pro-Seite ist E-Voting das Mittel, um das Stimmgeheimnis zu wahren. Die Kontraseite sieht das Stimmgeheimnis durch E-Voting bedroht. Erst zur Pro-Seite. Denn dank E-Voting können Menschen mit Sehbehinderung künftig ohne Assistenzperson stimmen und wählen. Ihr Stimmgeheimnis wird so gewahrt. Diesem Argument liegt das uneingeschränkte Vertrauen in das Funktionieren des technischen sowie organisatorischen E-Voting-Systems zugrunde. Die Überprüfung durch Laien oder die Öffentlichkeit ist nicht möglich. Deswegen ist das Argument nur eingeschränkt schlüssig. Gewichtet wird es dennoch, weil es dabei um die Wahrung eines Grundrechts geht. Schauen wir uns nun die Argumente der Kontraseite an. E-Voting-Systeme sind hochgradig komplexe technologische Lösungen. Die Stimmbevölkerung hat keine Möglichkeit, mit Sicherheit nachzuvollziehen, ob das Stimmgeheimnis überhaupt gewahrt wird. Ganz anders, als wenn ich mit meinem Wahlzettel getrennt vom Stimmrechtsausweis ins Wahlbüro gehe und ihn dort abgebe. Mit E-Voting bleibt lediglich auf die Wahrung des Stimmgeheimnisses zu vertrauen. Dies widerspricht den Normen der Kontraseite. Dass das Stimmgeheimnis potenziell gefährdet ist, zeigt die Kontraseite auch mit einem einfachen Gedankenexperiment. Für die Plausibilisierung der Resultate werden die analogen von den digitalen elektronischen Stimmen unterschieden. In einem sehr kleinen Wahlkreis, in dem nur einzelne Personen elektronisch abstimmen, könnte einfach nachvollzogen werden, wer wie elektronisch abgestimmt hat. Das Kontraargument, dass E-Voting das Stimmgeheimnis gefährdet, ist zu gewichten. Im Sinne der weil das Stimmgeheimnis ebenfalls auch hier ein Grundrecht ist. Im Sinne der Schadensvermeidung ist auf E-Voting zu verzichten, wenn nicht nachvollziehbar sichergestellt werden kann, dass das Stimmgeheimnis jederzeit gewahrt wird. Falls das Stimmgeheimnis durch E-Voting nämlich nicht gewahrt wird, kann auch die Pro-Seite nicht davon profitieren. Wieso ist es denn überhaupt problematisch, dass auf die Wahrung des Stimmgeheimnisses lediglich vertraut werden muss? Das erklärt Argument Kontra 2. E-Voting entzieht sich der direktdemokratischen Legitimation und ist deswegen auch keine legitime Lösung. Vollständig verifizierbare Systeme können lediglich von Expertinnen verstanden werden. Das breite Stimmvolk kann weder den Prozess noch das Resultat einer Abstimmung nachvollziehen. E-Voting verstößt deshalb gegen das Prinzip der Öffentlichkeit. Ihr erinnert euch, das ist der Grund, wieso das Wahlcomputer in Deutschland verfassungswidrig sind. Auch hierzulande beurteilen dies die Rechtswissenschaften als problematisch. Luka Markic, Postdoktorand an der Uni Zürich und dem Zentrum für Demokratie in Aarau, hält fest, dass die Lehre seit geraumer Zeit verfassungsrechtliche Bedenken betreffend die Zulässigkeit der elektronischen Stimmabgabe hegt, aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips von Wahlen. Das Argument der fehlenden direktdemokratischen Legitimation ist also gültig, schlüssig und zu gewichten. Kontra 3. Trotz der vielschichtigen Maßnahmen wie Bug-Bounties bleibt das Risiko der Manipulation von elektronischen Wahlen bestehen. Zudem skalieren Manipulationen bei E-Voting aufgrund der Zentralisierung besser als bei analogen Prozessen. Die Bundeskanzlei selbst schreibt, die Sicherheitsziele lassen sich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit erreichen. Wie in der Ist-Analyse erläutert wurde, nehmen die Risiken durch Cyberattacken stetig zu. Und Risiken neuer Technologien sind heute noch nicht abschätzbar. Was bedeuten künstliche Intelligenz und Quantum Computing für die Sicherheit von E-Voting? Gerade vor ein paar Wochen hat ja Microsoft einen neuen Quantum Computing Chip veröffentlicht, der wohl der erste Schritt zur Skalierung von Quantum Computing sein soll. Ein weiteres Risiko der Digitalisierung ist die Desinformation. Und es ist davon auszugehen, dass sie künftig den europäischen Demokratien noch mehr zu schaffen machen wird, als sie das heute schon tut. Das Risikoargument ist gültig, schlüssig und zu gewichten. Es geht um das besonders schützenswerte Gut der schweizerischen direkten Demokratie. Es gibt legitime Gründe sowohl auf der Pro-Seite als auch der Kontra-Seite für die Einführung von E-Voting. Jene, die es zu wichten gilt, sind hier nochmals mit einem grünen Häkchen versehen. Sie sind gültig, zumindest teilweise schlüssig und betreffen fundamentale Rechte bzw. Güter. Die Bewertung ist die Grundlage, um eine Entscheidung zu treffen, die für alle Betroffenen logisch nachvollziehbar ist. Für die Entscheidung müssen nun grundlegende Güter wie Menschenwürde und die direkte Demokratie gegeneinander abgewogen werden. Das ist sehr schwierig, weil sich diese Güter gegenseitig bedingen und kaum priorisieren lassen. Doch hier gilt es nochmals, den Kontext der digitalen Ethik hervorzuheben. Dies hat ihren Ursprung in der Technikfolgenabschätzung. Deswegen bedeutet die Beurteilung aus digitalethischer Perspektive, den Risiken besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Um die Frage zu stellen, welchem Risiko man Menschen durch den Einsatz einer Technologie aussetzen darf. Vor diesem Hintergrund liefert die Evaluation der Argumente eine klare Antwort und Empfehlung auf die strittige Frage. E-Voting soll nicht als offizieller Stimmkanal eingeführt werden. Die Versuchsbetriebe sollen abgebrochen werden. Das Kontraargument der fehlenden direktdemokratischen Legitimation überzeugt ethisch und ist stärker als die Pro-Argumente. Das Legitimationsdefizit des E-Votings ist fundamental. Deshalb ist E-Voting auch keine legitime Lösung, um die validen und wichtigen Interessen der Pro-Seite zu befriedigen. Im Sinne des Konsequenzialismus werden hier das Prinzip der Schadenvermeidung sowie der Maximierung des Gesamtwohls angewendet. Die funktionierende Demokratie für die Gesamtheit der Menschen in der Schweiz muss geschützt werden. Demgegenüber steht das Nutzenversprechen für zwei wichtige, dennoch zahlenmäßig kleinere Gruppen stimmberechtigter Menschen. Natürlich hat diese Entscheidung für die stimmberechtigten Menschen mit Sehbehinderung und im Ausland negative Folgen. Ihre legitimen Anliegen werden an dieser Stelle auch nochmals gewürdigt. Für ihre Bedürfnisse müssen andere Lösungen gefunden werden. Dies soll partizipativ passieren, damit die betroffenen Menschen in die Lösungsfindung mit einbezogen werden. Wie setzt man nun diese Empfehlung in die Praxis um? Damit beschäftigt sich der letzte Schritt des Schemas. Bleich et al. Schlagen 6 Maßnahmenfelder vor für die Implementierung. Auf 3 dieser 6 Maßnahmen möchte ich eingehen. Die erste Maßnahme ist die rechtliche Kodifizierung. E-Voting soll gesetzlich verboten werden. Ökonomische Anreize sind in diesem Fall wenig sinnvoll. Jedoch entstehen ohne E-Voting auch keine Kosten dafür. Diese Gelder sollen stattdessen für die Schaffung alternativer Lösungen eingesetzt werden. Drittens die Kommunikation in den Medien. Meine Wahrnehmung ist, dass es um E-Voting in den Medien eher ruhig geworden ist. Jetzt ist es an uns gemeinsam als digital ethisch versierte Community wieder aktiver zu werden und die Agenda zu setzen. Wieso ist ein E-Voting-Verbot sinnvoll? Ein Verbot schafft Klarheit. E-Voting soll endgültig aus dem Spektrum möglicher Kanäle für Abstimmungen und Wahlen verschwinden. Es eröffnet neue Perspektiven und echte Offenheit für die Schaffung alternativen Lösungen und eine allfällige Neulancierung der Volksinitiative für das E-Voting-Moratorium kann vorgegriffen werden. E-Voting ist nur eine mögliche Lösung. Alternativen für Stimmberechtigte mit Sehbehinderung und im Ausland müssen weiterentwickelt werden. Wahlschablonen sind in vielen Ländern bereits seit langer Zeit im Einsatz und endlich auch in der Schweiz ein Thema. Dort gibt es bestimmt noch Verwässerungspotenzial. Und auch für die Stimmberechtigten im Ausland gibt es viele mögliche Lösungsansätze. Einige davon wurden im Auftrag des Bundesrats auch schon geprüft. Wählbare Zustelladresse, den früheren Versand der Unterlagen, das Weglassen der Wahlbroschüre, den Versand mit diplomatischer Post. Das sind nur einige Möglichkeiten. Doch keine dieser Möglichkeiten wurde positiv bewertet. Man möchte nicht in andere Lösungen investieren, weil man noch immer auf die endgültige Einführung von E-Voting hofft. Abschließend so viel zu ethischen Entscheidungsfindungen. Und nun noch ein paar abschließende Gedanken, die ja über das Schema an und für sich hinausgehen. Ja, das ist ein Aufruf. Lasst uns endlich das Experiment E-Voting nach einem Vierteljahrhundert begraben. Lasst uns elektronische Lösungen finden in der Voters Journey, das heißt im Ende-zu-Ende-Prozess aus Wählerinnensicht und dort einsetzen, wo es wirklich sinnvoll ist und wo es auch ethisch vertretbar ist. Beispiele dafür gibt es bereits, sei es eCollecting, die Vote-Info-App oder Plattformen wie SmartVote oder EasyVote.
Vielen Dank, Martina, für diesen Tour d'Horizon und die Reise durch die Digitalethik des E-Votings. War für mich sehr beeindruckend. Wir haben nicht wahnsinnig viel Zeit für Fragen. Wenn jemand eine kurze Frage hat, da hat es schon jemand, schieß los.
Genau, ist eigentlich eine ganz kurze Frage. Mit den Versuchskantonen, glaubst du jetzt noch an den validen Prozess der Wahlen und Abstimmungen in der Schweiz? Ja oder nein?
Mit den Versuchen... Ob ich noch daran glaube? Aktuell, ja.
Kurze Frage, es gibt ja die Liquid Democracy, wo man versucht, die Leute mehr in die Demokratie einzubinden, auch mit elektronischen Mitteln. Und da wird viel diskutiert elektronisch, aber auch ab und zu abgestimmt. Was denkst du von diesen Liquid Democracy Versuchen?
Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Lösung und ein sehr spannender Ansatz, weil es dabei ja nicht um die eigentlichen Wahlen selbst geht. Es geht ja darum, wirklich auch eine Meinungsfindung oder Meinungsbildung zu moderieren, anzustoßen, Partizipation zu fördern. Und ich glaube, das sind genau eben diese Einsatzgebiete, in denen es auch wirklich sinnvoll sein kann oder ist, elektronische Lösungen zu finden, ja.
Ja, hallo, ich bin einer von denen, der seit über 10 Jahren gegen E-Voting kämpft, ziemlich auf verlorenen Posten, bin auch Teil von diesem Komitee, wo du da mehrmals erwähnt hast, und ich würde das sehr gerne wieder lancieren. Die brutale Realität ist einfach, in der Politik sind wahrscheinlich die Verhältnisse so, dass man diese Vorschläge von dir nicht so schnell umsetzen kann. Frage, wie willst du damit umgehen, vorgehen, ohne dass es wieder eine Initiative braucht? Und vielleicht wäre es noch schön, nochmals eine Umfrage zu machen im Vergleich zu vorhin, wer hat von Ja E-Voting zu Nein E-Voting aufgrund von deinen guten Argumenten gewechselt. Könnte man das vielleicht noch wiederholen? Dankeschön.
Sehr gerne. Also wer hätte lieber elektronisch heute gewählt? Wer hätte lieber eine elektronische Volksabstimmung gehabt? Ja, ich kann es auch nicht beantworten, deine Frage ansonsten, aber es ist tatsächlich für mich eine große Herausforderung oder eine spannende Diskussion, Beobachtung, die jetzt dann kommen wird, weil ich bin ein bisschen davon überrascht, wie sehr E-Voting irgendwie so von diesem, ja, aus der Öffentlichkeit wirklich verschwunden ist und wie viel jetzt eigentlich schon wieder läuft in diesem Bereich.
Wir haben eine letzte Frage.
Es schwingt ja auch ein bisschen, sage ich so, die Frage der Institution, können wir den Institutionen trauen mit? Und wenn wir den Institutionen nicht trauen können, dann ist unser analoges Wahlsystem aber auch mindestens so anfällig.
Ja.
Ich bin im kantonalen Stimmbüro in einem dieser Versuchskantone, St. Gallen, und ich meine, das analoge Wählen, das kann auch manipuliert werden, wenn man es manipulieren möchte. Und am Ende des Tages brauchen wir einfach das Vertrauen in unsere Institutionen, dass diese Wahlen und diese Systeme, wir hatten in der Stadt St. Gallen ja auch ein Excel, das falsch gerechnet hat letzten Herbst. Das wurde dann aber auch schnell aufgeklärt, und ich glaube, das sind genau diese Dinge, die wichtig sind, dass man, wenn ein Fehler passiert, dass man dann hinsteht und das schnell aus dem Weg räumt.
Das ist absolut so. Ich denke, wir haben hier halt bei E-Voting-Systemen wirklich dieses Thema der Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Weil hier wird es einfach undurchsichtig, das überhaupt nachvollziehen zu können. Da braucht es extrem gutes Expertenwissen. Das macht es halt entsprechend eben gerade auch in dieser Gemengenlage mit Desinformation und so weiter und so fort. Einem schwindenden Vertrauen in den Staat macht es das schwierig. Und ein analoges System hat den Vorteil, die Wahlzettel, Stimmzettel, die werden aufbewahrt. Wird eine Wahl, ein Ergebnis angezweifelt, nimmt man die aus dem Keller. Das weißt du besser. Die werden nachgezählt und man kann so auch dieses Vertrauen wieder schaffen.
Gut, nochmal herzlichen Dank und einen tollen Applaus für dich.